Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Und bevor wir heute loslegen, gibt es unseren Werbepartner. Das ist in dem Fall eine neue Plattform von Xing, und zwar der Service Hallo Freelancer. Hallo Freelancer ist ein Service, mit dem ihr effizienter mit Freelancer zusammenarbeiten könnt und eben auch dabei hilft, Freelancer besser zu finden. Das Ganze ist nämlich nicht so einfach. Wir kennen das bei uns im Unternehmen. Wir arbeiten häufig mit Freelancern zusammen. Und hier habt ihr eben die Möglichkeit, auf die über 400.000 Freelancer in der Xing-Datenbank zurückzugreifen und eben den gesamten Prozess zu managen. Also sprich von der Anfrage über die Kontakte bis hin eben zu der Abwicklung des Projektes. Alles das könnt ihr bei Hallo Freelancer machen. Meldet euch also einfach mal bei Hallo Freelancer an. Wenn ihr selbst Freelancer seid, könnt ihr eben kostenlos auch einen Account dort anlegen und bekommt eben schnelle und unkompliziert Projektanfragen. Ich denke, beziehungsweise ich weiß, dass wir selbst, wenn wir B2B-Themen bearbeiten, im Unternehmen unfassbar viel Zeit damit sparen. Wir sparen uns vor allem dieses ganze Thema Listen und diesen ganzen Chaos, den wir sonst dabei haben, denn ihr habt eben ja nicht nur eine Matching-Funktion hier, sondern das, was eigentlich ein CRM-Tool für euch macht. Also, schaut euch das mal an. Wenn ihr eben mit Freelancern zusammenarbeitet, dann ist Hallo Freelancer eine gute Möglichkeit für euch, das Ganze besser zu gestalten. Ihr bekommt jetzt exklusiv als On the Way to New Work Hörer ein kostenloses White Paper, das ihr runterladen könnt und mit dem ihr erfahrt, warum Freelancer Projekte absagen, wie man besser mit Freelancern zusammenarbeitet, wie man sie gewinnt und auch langfristig für Projekte einsparen kann. Das Ganze könnt ihr runterladen unter hallofreelancer.com/newwork. Also, jetzt mal reinschauen und viel Spaß.
Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Das ist unsere 99. Folge, leider ohne Christoph. Der bereitet sich schon auf unsere Amerika-Reise vor, wo wir den 100. Podcast aufnehmen. Das wird Fridtjof Bergmann sein, der Erfinder von New Work. Aber heute habe ich einen mindestens ebenso spannenden Gast, nämlich
Harald Neithardt.
Herzlich willkommen, lieber Harald. Ich bin ganz froh, ganz glücklich, ganz stolz, dass wir es endlich hinkriegen. Ich glaube, ich nerve dich, seit wir mit dem Podcast angefangen haben. Du musst unbedingt mal kommen und bin aber dann nicht so richtig nachhaltig mit der Terminvereinbarung gewesen. Bei dir ist unheimlich viel passiert in den letzten Jahren. Und ich würde mich freuen, wenn du kurz dich selber vorstellst. Kurz heißt aber nicht 2 bis 3, sondern gerne 20 bis 30 Sätze. Wie bist du der geworden, der du heute bist?
Erstens bin ich natürlich noch nicht fertig, aber da, wo ich jetzt bin, das ist total spannend. Jetzt bin ich CEO und Curator von Future.io. Das ist ein europäisches Institut für Exponential Technologies and Desirable Futures. Erstmal ganz lang, erkläre ich auch, glaube ich, gleich. Mein Werdegang ist eigentlich, dass ich seit, ich glaube, 30 Jahren immer in IT war, fasziniert waren von Computern, aber von der kreativen Umsetzung davon. Eigentlich wollte ich Filmproduzent werden für Computerfilme, konnte man damals nicht studieren. Dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich einfach mal einen Schein, mache mal einen Kaufmann.
Computerfilme meinst du, also animierte, also am Computer animierte Filme?
Oder ja, genau. Also Pixar hat 85 seinen ersten Preis gekriegt in Montreux für einen computeranimierten Kurzfilm. Das war Revolution, weil das vorher war es eben alles nur mit Schauspielern.
Das war der mit der Lampe, ne?
Genau, Lampe, Tim Toy. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist ja geil, das will ich auch werden. Und wo kann ich das jetzt studieren? Muss man natürlich studieren. Gab's natürlich nicht. Du hast entweder nur IT gehabt oder Film oder Grafik oder dies, aber alles war entweder nur analog, war nicht vernetzt, nicht dieses, was wir heute so zu sehen, neue Studiengänge. Und deswegen habe ich gesagt, gut, dann mache ich erstmal irgendwas mit Computern und dann gucke ich mal. Und jetzt langsam schließt sich der Bogen, weil wir jetzt gerade was auch mit Filmen machen. Aber ich bin eigentlich dann in Macintosh Vertrieb gegangen bei Prisma, habe Marketing gemacht in Hamburg, aus Hamburg heraus, so fast europäisch. Dann habe ich eine Agentur gegründet, Digitalagentur, bin dann später zu Pixelpark, habe für die in New York gearbeitet und UK und Frankreich aufgebaut, war also sozusagen der VP International, tolle Zeit. Habe in New York alles hoch und runter erlebt, also von den tollsten Partys bis hin zu 9/11, als es alles wieder runterging. Wow. Hab den einen Turm da fallen sehen.
Du hast es live gesehen?
Ja, habe ich live gesehen, ja.
Wow. Wo warst du da genau?
Fifth Avenue und 42nd Street an dem einen Briefkasten und dann ging das sozusagen so runter. Also New York in allen Höhen und Tiefen, dann wieder zurückgekommen, dann habe ich Co-Founder oder mitgegründet Smarto. Ich glaube, eines der größten, wenn nicht der größte, unabhängige Mobile Advertising Ad-Plattform als Real-Time-Bidding-Engine und so weiter. Also das ging so Richtung Plattform. Dann habe ich aber parallel eigentlich eine Faszination, nachdem ich bei Burning Man war, gesagt, ich muss jetzt irgendwie...
Wann war Burning Man? Wann war
das? 2008 das erste Mal.
Als hier noch niemand wusste, was das ist.
Ja, ein paar wussten das schon, aber das war schon natürlich eine tolle Zeit. Da gab es noch kein Internet. Kann sagen, ich bin jetzt eine Woche wirklich raus. Jetzt siehst du leider jede Minute da schon Leute Facebook posten und so. Dann war ich bei Burning Man, habe gesagt, ich will auch was mit Community machen. Also wie kann ich das sein? Ich muss nicht ein Jahr oder... ein Jahr warten, damit ich wieder in eine Wüste fahren kann, irgendwie so viele Meilen von hier und 8 Stunden von San Francisco. Also habe ich MLove gegründet als Community für eigentlich Innovatoren, die kamen aus Mobile, sind aber vielmehr auch in Richtung Meaning. Meaning and Technology ist so ein Thema für mich. Und daraus, oder jetzt parallel seit einem Jahr, haben wir Future.io gegründet als Institut, um zu sagen, naja, so kurzfristige Industrietrends sind immer spannend und man ist da drin und man ist da auch gerne mal 5 oder 10 Jahre drin, aber wie ist eigentlich so das größere Picture? Wo geht die Reise hin? Wie kann man das mal ein bisschen mit Ruhe angehen, teilweise Sachen tiefer analysieren und einmal auch eben gucken, das Thema eben Desirable Future, also wo wollen wir eigentlich hin? Also nicht nur Technik treibt uns natürlich eine super Chance und wir können jetzt wieder noch eine schnellere Pizza Delivery oder irgendwas machen, sondern wie wollen wir eigentlich leben? Und das ist ein bisschen mehr vielleicht ein größeres Thema zum Thema Gesellschaft und Leben.
Super.
Und
so weiter. Lass uns mal versuchen, da eine, es ist wahnsinnig viel, was du gemacht hast, aber ich habe mir vorher so eine Struktur überlegt, für mich ist es so ein, ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe ihn vorher gefragt, ist das für dich okay, dieser Dreisprung? Also für mich ist es eben in 3 großen Schritten, die letzten 10 Jahre bei dir, also von Mobile im Sinne von mobile Endgeräte und eine große Faszination, die du da verspürt hast, hin zu auch Mobilität generell. Wir haben, du hast eben in deiner Zusammenfassung das Thema Smart City, was ja auch wirklich daraus resultierend eins war, was mit dem du dich sehr beschäftigt hast und dir auch noch beschäftigst. Und aus der Geschichte wurde dir dann, glaube ich, klar, Innovation insgesamt, wo geht die Reise hin, ist dein Thema. Also du hast dich quasi von der ziemlich frühen und sehr im Nachhinein ja sehr smarten und klugen Positionierung auf dieses mobile Endgerät geöffnet in Richtung Innovation. Vielleicht lass uns die 3 Schritte mal nachvollziehen. Also gerne auch nochmal anfangen bei Smarto. Das ist ja ein Unternehmen, was es auch noch gibt, was ja richtig groß geworden ist, was ihr, glaube ich, verkauft habt. Vielleicht noch ein bisschen ganz kurz das Geschäftsmodell. Ruhig ein bisschen was über die ersten Veranstaltungen, die du gemacht hast bei MLove, Smart City und dann,
ja? Okay, ja. Also Smarto, ich kam also quasi wieder aus New York, habe dann hier mich umgehört, wer hier wie wo was macht, habe Ragnar getroffen und dann hatte er mir, also das war gar nicht ganz toll, wir hatten sozusagen 3 Lunches, lass mal treffen, mal überlegen, was kommt. Und eigentlich hat er überlegt, sich irgendwo einzukaufen und sagt, Mensch, wir brauchen ein Marketing-Team, wir gehen in eine traditionelle Bude, machen daraus sozusagen Online 2.0 und dann wird das wieder verkauft. Und dann war sozusagen die erste halbe Stunde war eigentlich immer die neue Idee, welche Firma er einsteigen möchte oder welche Industrie. Und die zweite halbe Stunde war, er hatte einen Palm, ich hatte einen Blackberry und wir haben uns immer die neuen Sachen gezeigt. Guck mal, die App oder wusstest du, wie das mit dem Download, wie das so und so geht. Und dann habe ich nach dem 3. Mal gesagt, sag mal, wir sind doch viel mehr passionate beim Thema Mobile als jetzt bei irgendeiner Tapetenfabrik, die wir irgendwie verditchen wollen, so eine Art. Sondern lass uns doch was mit Mobile machen. Ich habe gehört, da gibt's eine Messe in Barcelona, lass mal hinfliegen und gucken. Entweder haben wir nach einer Woche 100 Freunde und wir sagen, super, oder es ist einfach vorbei, weil das war gerade quasi das Ende von Ringtones. Also du hast es eben Frog und diese Dingsen alle heißen und das war so eine heiße Geschichte. Ein paar Leute haben ja ein paar 100 Millionen gemacht und dann war so ja zwischen. Das war WAP, ne? Also Mobile Internet ging gerade so richtig los, war aber eigentlich nicht richtig existent. Ich
damals gehörte zu denen, die sich totgelacht haben und gesagt haben, wie, das kann doch gar nicht funktionieren. Genau. Wer will denn auf so einem kleinen Mäuseschirm auch nur irgendwie Internet haben? Ich fand das total lächerlich.
2005, also 2 Jahre vor iPhones. Vor. Und dann sind wir natürlich eine Woche dahin gefahren und hatten 100 neue Freunde und gesagt, super, da machen wir was. Und da erst haben wir selber Apps gebaut, wo wir gesagt haben, ja, Apps, wir bauen mal Apps. Und dann aber war relativ schnell klar, dass ich sagte, also ich kam sozusagen mehr aus der Werbung, Ragnar mehr aus Plattform, dann kam Petra noch mit dazu und anderes Management-Team. Und dann haben wir gesagt, naja, also unser Problem ist ja, wie monetarisieren wir unsere Apps? Und dann habe ich gesagt, naja, das muss ja Werbung sein. Wir können nicht für 20 Euro einen Newsreader verkaufen, also irgendwas, was News hat. Und ich habe Spiegel Online auf WAP for free, die machen das irgendwie mit Werbung. Wie, wissen wir jetzt auch nicht genau, aber ich glaube, wir können nicht für das Gleiche quasi Geld nehmen, wenn das Modell eigentlich Werbung ist, also Werbung. Und dann sind wir losgegangen, hatten wir erstmal einen Ad-Network in Amerika, Third Screen Media, die uns quasi Advertising geliefert haben. Und dann war das aber so die Füllrate, also wie viel, was ich frag die 100 Mal an und 13 Mal sagen sie, ja, ich habe was. Und das war aber nur in Amerika. Und wir waren mittlerweile, haben wir Klicks aus Amerika, aus Südafrika, aus plötzlich Indien und Deutschland natürlich gekriegt. Und wir so, naja, jetzt haben wir aber nur einen in Amerika, der uns nur 13% gibt. Wie schaffen wir das denn, dass wir in jedem Land mindestens einen haben, aber wir brauchen in jedem Jahr quasi ja mindestens fünf, die uns dann fünfmal, sagen wir mal 20, irgendwie auf 100% Schienen kriegen können.
Also die 13% bezogen sich auf die Möglichkeit, die ihr hattet, auszuspielen.
Genau, genau. Also wir haben 100 Mal gefragt, hast du eine Anzeige für uns, und 13 Mal haben wir gesagt, ja, wir haben die Marke. Mhm. So, und dann habe ich gesagt, lass uns mal switchen. Das ist das größere Problem. Wenn wir das schon haben als kleiner, da haben hunderte oder tausende andere App-Developer das gleiche Problem.
Das heißt, der Fokus war eigentlich Apps?
Genau, eigentlich war Apps und B2C sogar.
Und war ein Seitenaspekt, und dann habt ihr den irgendwann gedreht.
Und dann haben wir gesagt, wir machen keine eigenen Apps mehr, weg vom B2C-Modell, wir machen nur B2B, wir werden Service-Provider, wir werden Plattform für eben Mobile-Werbung. Und genau diese Art von Plattformmodell ist ja nun das, was alle drüber reden. Und wir sind da eigentlich eher reingestolpert, aber dann war es genau das, was die App-Developer so. Und ich mache, Smarter macht, glaube ich, habe ich gerade gehört, ich glaube 20 Milliarden Requests am Tag.
Das ist der Hammer.
Also das ist so eine Maschine, die da in Millisekunden irgendwie fragt. Und das sind alles ja Auktionen. Das ist quasi wie eBay. Sagt einer, ja, ich habe hier ein Handy und da ist ein 40-Jähriger in Hamburg auf dem iPhone, hast mal Werbung für uns? Dann geht das an 15 verschiedene Leute jetzt wahrscheinlich mittlerweile, die dann sagen, ja, ich habe hier Brand 1, 2, 3.
Super.
Haben wir 2005 gegründet, 2 Jahre vor dem iPhone, haben gesagt, wir machen Werbung in Apps auf dem Smartphone. Das heißt, keiner wusste, was A, B oder C ist. Haben alle gesagt, was wollt ihr eigentlich, das wird eh nichts. Und erst 2007, als dann Steve Jobs gesagt hat, hier, das ist übrigens ein iPhone und ein Smartphone.
Da müsst ihr doch durchgedreht sein vor Glück, als ihr das gesehen habt.
Oder? Ja.
Sag mal, oder Angst, oh Gott, jetzt
nimmt er uns das weg. Also ich bin total drauf abgefahren und habe gesagt, komm, wir waren sogar in San Francisco zu der Zeit, nicht bei Steve Jobs, aber in der Stadt, und gesagt, wow, ich kaufe mir das jetzt geht's los, das ist genau das Ding. Und innerhalb, es war erstmal noch ein bisschen abwarten, sagen wir, weil nicht alle begeistert waren, weil die gesagt haben, der Techie dann, ja, lass mal erstmal, wir haben doch, guck mal, schon eine Roadmap, wie das denn so im größeren oder
der Blackberry ist doch viel wichtiger.
Genau, wir haben doch schon Palm und lass uns mal warten und so weiter. So, das heißt, dann, bis es dann eigentlich richtig losging bei uns, das hat dann auch ein bisschen gedauert, aber jetzt, wie gesagt, mittlerweile Riesenfirma. In Hamburg arbeiten, glaube ich, 100 Leute am höchsten Punkt hier in dem alten, wie heißt er, Empurio. Und insgesamt 200 Leute. Und vor 2 Jahren wurde es verkauft nach China. Also eine chinesische Medienuntergruppe hat das gekauft. Und ich bin aber, also 2005, dann war ich 7 Jahre also CMO, habe sozusagen die Marke mit aufgebaut und Produktentwicklung gemacht und wirklich ein tolles Team, hat wirklich viel Spaß gemacht, so die ersten Anfänge. Wir sind ja witzigerweise auch gleich in Amerika gestartet. Also wir sind 3 Hamburger gewesen, Ragnar und Petra ständig immer West Coast.
Ich leben eigentlich drüben.
Ich frisch aus New York, und wir haben gesagt, nee, wir machen mal eine Inc. Erstens billiger, weil kein Notar, hier kostet Notar und was weiß ich, 3.000 Euro, bevor du losgehst.
Habt ihr eine Delaware Inc. gemacht oder was?
Erst eine Delaware und nachher wurde es aber eine kalifornische. Mhm. Jetzt ist es mittlerweile Holding und so weiter. Es wurde es ging uns erstens darum, dass wir da vielleicht Zugang zu Geld haben, schneller und billiger gründen könnten, was ja hier wirklich so ist. Guck mal, du hast mit $300 oder $500 bist du eine Inc., die genauso ist wie American Express Inc.
Ja, das ist Wahnsinn.
So, also der alleine diese Marketinggeschichte schon dazu war spannend. Ich habe auch immer die Werbung so gedruckt, dass es genau eben ein Letter Size, also ich bin hier in Copyshop in Hamburg, habe gesagt, ich brauche A4. Oder ich brauche eben Letter Size. Haben die gesagt, ja, du musst dann aber A3 drucken und das wegschneißen. Ist egal, wir sind the stupid Americans. We are from Silicon Valley. Ja, wir haben das so vermarktet, dass es also eine tolle internationale Story geworden ist mit Singapur-Office und so weiter. Und das war super.
Das zeichnet einen guten CMO aus, das auch zu spüren, dass das eben Treiber für die Marke sein kann. Super.
Ja, also das war immer so, das passte dann nicht in die Höhlen. Wir waren immer ein bisschen anders. Und also für mich, Seth Godin, ne, being remarkable. Du musst nicht der Beste sein. Aber das ist irgendwie so, ja, die sind doch irgendwie aus Amerika, aus dem Valley. Also die Story hat super viel Spaß gemacht und der Ride. Dann war ich, wie gesagt, 2008 im Valley, weil ich 2008 das erste Mal Burning Man. Dann habe ich gesagt, oh, ich will diese Community bauen, MLove, erstmal so ein bisschen parallel.
Dann hast quasi Burning Man und dein Business verheiratet und daraus ein Eventformat erstmal gemacht.
Genau, genau, weil eigentlich Smarto, wir haben Preise rausgegeben für beste Werbung und so weiter. Und wie kann man sozusagen als Marke eine Marke aufbauen, wenn man nicht riesen Etats hat? Man muss also eine Story kriegen, die Sachen, White Papers und so weiter publishen. Und gut, und dann habe ich Emlaf sozusagen gegründet und gesagt, in Mobile, wie schaffe ich es, dass ich in meiner Industrie auch solche tollen Leute treffe, die eben wie in Burning Man. Also du gehst dahin, das ist so ein 8-Stunden-Bullshit-Filter zwischen San Francisco und der Wüste, weil du sagst, die Leute, die spontan, ja, ich will auch mal, die kommen nicht, weil die sagen, oh, jetzt muss ich 8 Stunden fahren, um irgendwie einen tollen DJ, der vielleicht auftritt, weil alles war ja non-commercial. Also bleib ich lieber weg. Super, bleib lieber weg, weil die Leute, die da sind, die kommen wegen der Atmosphäre, wegen der Kunst, wegen dem Abenteuer, wegen eine Woche raus und dann passiert irgendwas mit den Leuten, weil das eben die richtigen Leute sind. Jeden, den du triffst, ist einfach nett, spannend, free hugs, ich weiß nicht was. Und das ist einfach so eine tolle Atmosphäre, kreativ, stimulierend und aber eben no commerce. Also kein Geld, keine Werbung. Wenn du ein Budget-Kleber auf deinem Auto hast, muss der möglichst zugeklebt werden und so weiter. Also alles, keine Brand, kannst nichts kaufen, kein Merchandise, nur Kaffee und Ice Cubes. Perfekt. Und das war einfach so erfrischend, dass ich gesagt habe, okay, wie kriegt man das hin? Eben so eine Art von Atmosphäre, wo es mehr um die Community geht. Es geht schon um ein Thema. Also in dem Fall eben fing es an mit Mobile. Wir haben ähnliche Interessen und lass mal sehen, was wir daraus machen. Weil wir müssen jetzt nicht alles über Technik lernen, das wissen wir. Da können wir uns austauschen und inspirieren lassen. Aber dann geht es darum, was können wir damit machen? Und da haben wir angefangen und dann erstmal in einem Schloss, also Location war für mich immer wichtig, ne? Also wir sind nach südlich von Berlin 2 Stunden gegangen, haben da 250, 280 Leute gehabt, die hingekommen sind und dann haben wir, also das allererste Mal war wirklich ganz am besten. Wir hatten, es war so ein zweiter Abend war so ein White Dinner und dann war irgendwie so 9:30 abends, nachdem alle wirklich toll und die Flasche Wein noch halb voll so. Und dann habe ich gesagt, so, Schloss, alle raus, Licht an und so, was ist doch so schön und jetzt, was ist hier jetzt los? Und erstmal war es halt ganz untypisch für eine Tech-Konferenz, so abends zusammen bist und überhaupt an einem Schloss, wo du nicht weiter wegkommst, sondern du warst mitten in Nowhere, wie Burning Man. Und dann standen wir draußen und alle so, was ist denn jetzt los? Und dann ging so langsam die Sonne unter, war im Juli, das heißt, muss ein bisschen warten. Und auf einmal ging dann irgendwie Musik los und eine Projektion, 60 Meter Schloss und dann irgendwie Freunde von mir aus der Schweiz, die dann irgendwie eine Story da drauf gebaut und alle so, was ist das? Ne? Das ist doch keine Tech-Konferenz. Das ist. Und da lagen die nicht natürlich 2-3 Tage in den Armen, weil du über ein gemeinsames Erlebnis natürlich auch diese Community schaffst, die sagt, okay, weißt du was, das ist wie eine Hochzeit hier. Ich kenne dich zwar nicht, du bist, weiß nicht, von der Deutschen Bank oder von dem, und aber lass uns mal irgendwie Tacheles reden. Also klar haben wir alle NDAs, aber was glaubst du, wo geht's hin? Was ist das und so, weil du irgendwie so instantmäßig befreundet wurdest.
Ja, ich habe das ja selber miterlebt. Du hast das ja dann irgendwann aus diesem Schloss in den neuen Bundesländern an die Ostseeküste gebracht, ein bisschen erwachsener noch gemacht, ne? Also mit, weil du sagtest, du möchtest eben nicht nur die jungen Kiddies da haben, sondern möchtest eine Mischung haben. Ja. Und ich habe es genauso empfunden. Also wir waren ja, glaube ich, die erste Veranstaltung war das Schloss Weißenhaus. Und du bist da hingekommen und du hattest das Gefühl, innerhalb ganz kurzer Zeit Teil so einer Community zu werden. Ja. Du hattest der Biohacker, du hattest die wildesten Leute da, auch den Tim Leberecht, der dann da in Deutschland auch niemand kannte, der hatte, glaube ich, gerade sein Buch veröffentlicht oder war kurz davor.
Kurz davor.
Jetzt einer der gefragtesten Speaker ist, ich sage nicht, dass das deinetwegen geworden ist, aber du hast eben immer diesen Riecher gehabt, diese Leute an einen Tisch zu bringen. Ich mochte früher das Wort kuratieren überhaupt nicht. Du hast mir gezeigt, was kuratieren ist. Und deswegen, erzähl doch mal ein bisschen, was waren so die bemerkenswertesten Leute, die du in der Zeit kennengelernt hast?
Ja, also erstmal ist natürlich ein Privileg, weil ich es versucht habe, einfach zu sagen, ich gehe ungefähr auf 50 Konferenzen im Jahr. Ich fliege da irgendwie hin nach South by Southwest und Barcelona und so weiter und suche mir einfach, erstens versuche ich für mich Stimmung zu sorgen. Also wenn du das den Job hast und sagst, so, ich muss jetzt eine Konferenz fertig machen, wie schaffe ich es, dass ich irgendwie sage, South by Southwest wird jetzt 3D ein tolles Thema oder ist das schon wieder over oder kommt jetzt AI oder Maker und so weiter. Also das war erstmal super. Dann habe ich in South by Southwest, da war die Head of Mobile und Social von den Grammys aus L.A. Also ich meine, das ist so Hollywood. Und dann bin ich da nachher hin nach der Bühne und gesagt, hallo Beverly, ich hatte schon mal ein Buch hier vom Schloss und habe gesagt, guck mal hier, hast du nicht Lust, da hinzukommen? Castle Berlin. Oh, I love Berlin, I always wanted to go. Let's go. So, really? Ja, hier ist meine E-Mail, schick mal. Und meistens denkst du ja, passiert nichts und die sind dann, ja, nee, alles klar, ich komme. Also, Head of Mobile Social. Dann, wo du schon sagst, der Biohacker, Temo Arena, der jetzt auch so ein Buch hat, The Biohacker's Bible, der uns eben auch erzählt hat, ja, wie er sozusagen seine Körper alles misst und wie er sich dann darauf einstellt. Das, was ich am spannendsten noch finde, weil das jetzt, also das, die haben wir in Weißenhaus gefühlt vor 3 Jahren gehabt, also 2015, vielleicht 16, aber ich glaube eher 2015, vielleicht auch, als du da warst, und zwar Charlotte Jarvis, und die ist eine Künstlerin. Und das Coole war, wie sie es sozusagen erzählt hat und sagt, ja, ich hält ihren Vortrag so 15 Minuten über Musik, sie geht ins Musikstudio, zeigt Musik auf und so weiter. Während sie das erzählt, sind meine Töchter und machen so Seifenblasen auf alle Leute. Und jeder kriegt das so ein bisschen ab auf der Haut und so weiter. Ja, komisch, naja, ist ja lustig. Irgendwas Nettes, Gimmick eben. Was dabei, ne? So, und dann erzählt sie und sagt, ja, ich nehme jetzt Musik auf mit Kronos Quartett oder so und speichere das, dann speichere ich das, das sind so 40 Gigabyte, speichere das in DNA, im Labor, Petrischale und so weiter, und dann wird das irgendwie vermengt, alles klar, und dann habe ich das, dann packe ich noch Seifenlauge drauf und das habt ihr alle auf eurer Haut. Und das war so crazy, weil ihr so, was, wie, ich habe jetzt Musik auf meiner Haut? Wahnsinn, ja, ja, du konntest das speichern und du konntest es eben schreiben und konntest schon das sozusagen verbreiten. Und weißt du was, jetzt vor 2-3 Monaten, Massive Attack, muss mal gucken, Massive Attack hat jetzt eine Sprühdose, wo sie ihre Musik in DNA drin haben.
Super.
Ja. So, und das war jetzt sozusagen 3 Jahre, und dieses DNA-Speichern, CRISPR und so weiter, ist überhaupt noch gar nicht so ein richtiges Thema. Denkst du irgendwie so, wow, wir wissen auch nicht so genau. Aber es gibt eben schon Leute, die sind seit 3 Jahren dabei, oder natürlich erstmal die Professoren, die Researcher noch länger. Eine Künstlerin, die sagt, du, ich habe ja nichts zu verlieren, wie wäre es eigentlich wie? Die stellt mal so eine Frage. Und dann ist eine gefühlt Industrie, wie Musikindustrie, sagt, boah, geiler PR-Gag, mindestens, wenn das sogar einer kauft, auch toll. Also ich muss mir die noch besorgen. Und das ist das, was mich am meisten fasziniert, weil es auch jetzt eigentlich nicht mehr 10, 20 Jahre dauert, bis aus dem Labor irgendwas kommt, sondern du hast alles, was jetzt im Labor ist, kann innerhalb von 2 Jahren vielleicht schon rauskommen oder 3. Ja. Und diese Art von Geschwindigkeit, die sind wir gar nicht gewohnt. Du denkst, naja, da ist jetzt einer in Research, der macht irgendwas, alles klar, 10 Jahre brauchst du nicht gucken, bis der nächste Steve Jobs kommt.
Sozusagen. Das Tolle, was ich bei dir immer sehe, ist dieses Immersive Learning. Ne? Du sitzt da und dann passiert das und du vergisst dieses Erlebnis dein Leben nicht. Ne? Ja. Und hast dann das erste Mal kapiert, okay, was heißt es eigentlich, Informationen in DNA zu speichern? Du hattest ja, habe ich irgendwo gehört, ich glaube auch so auf dem Vorteil, wenn du die gesamten Daten der ganzen Welt, die es gibt, in DNA speichern würdest, würde das in den Kofferraum von einem Auto reinpassen, so ungefähr.
Noch weniger.
So, noch weniger. Ja, genau. Auf jeden Fall so grotesk
wie. 700 Terabyte Daten in 1 Gramm DNA.
Ja.
Also so eine Festplatte von Europaletten, voll von Festplatten auf einem Spitze deines Fingernagels.
Ja, das ist Wahnsinn. Du hast ja dann sehr schnell das M weiter entwickelt in Richtung Mobility, Meaning, hast sehr viel auch über Purpose gesprochen. Und dann kam irgendwann das Thema Smart City, was dich ja auch geküsst hat. Ne? Ja. Du hast dann Cisco dabei gehabt, das Airbus dabei gehabt, du hast viele Firmen dabei gehabt, die sich damit auch beschäftigen. Vielleicht erzählst du da noch mal ein bisschen was drüber. Smart City, warum hat dich das so gepackt?
Also das finde ich natürlich erstens interessant. Also ich habe die ersten Events, die wir gemacht haben und auch sozusagen mit dem Business mit Smarto, haben wir fast nie was in Hamburg gemacht, weil Deutschland war immer zurück und wir waren in Hamburg auch nicht so besonders aktiv. Also, und ich hatte zwar hier mein Büro mit MLove, aber in der Stadt ist selber nichts passiert. So, und dann ging das plötzlich los, dass ich war mit Senator Horch, der ehemalige Wirtschaftssenator aus Hamburg, mit auf einer Delegationsreise im Valley, und dann war sozusagen so eine Faszination, oh ja, diese Technik, das ist ja was, wir sollten uns das mal angucken, obwohl das schon seit 2-3 Jahren die Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, das I wurde noch nicht so richtig gelebt. Jetzt haben wir einen neuen Senator, der, glaube ich, da vielleicht nochmal mehr Gas gibt. Aber es war dann die Rede davon, oh, es gibt einen neuen Kongress, Welthafenkonferenz 2015, das wird ja total toll und alles smart, smart port, smart city. Und dann habe ich eben einen Vorschlag gemacht und gesagt, ja super, das müssen wir, ist ja ein tolles Thema, wie können wir jetzt sozusagen aber auch Smart Citizens mit einbeziehen, weil die sind ja mit ihrem Handy, sind wir ja smarter als die Verwaltung sozusagen. Also dass die ja ihre Baustellen fertig haben, um das mal klischee-mäßig zu machen, haben wir das schon auf dem Handy, wie wir drum rumfahren. Und ich habe gesagt, das muss ja in irgendeine Waage geben. Wie können wir vielleicht was schaffen? Erstens das Thema natürlich beleuchten. Und wie können wir vielleicht einen Showroom dafür bauen, wo man ein Lab hat, wo man tatsächlich auch Sachen sieht, die Startups machen? Wie können wir Startups auch nicht rein, auch mit reinbringen, dass nicht nur amerikanische Konzerne sind, die in der Verwaltung irgendwie Netzwerke verkaufen, sondern was heißt das für uns als Bürger? Und vielleicht, sag mal, die Startups in dem Sinne als die most advanced Bürger, die auch was machen und darauf vielleicht eine Chance sehen, ein Startup gründen und sagen, ich mache hier einen neuen, was nicht, Sensor für Luftqualität oder haben vielleicht einen Elektroroller oder alles, was die Leute so anbieten wollen. Und so, ja, gute Idee, aber kein Geld, kein Budget und auch keine Zeit. Wir haben ja nur noch ein halbes Jahr. Naja, und dann, erstens, das Thema hat mich fasziniert und dann habe ich eine Idee eben weiterentwickelt und habe gesagt, komm, lass uns doch mal hier so ein Dorf bauen. Aus Containern. Also wir nennen das Emla Future City Campus. Das ist dann 2015 eingeweiht worden und eigentlich ging es erstmal darum, einen Showroom zu haben für die Lösung, die es in Hamburg gibt. Das heißt, diese Konferenz, das ist ja nur 2-3 Tage gewesen, ein paar bunte Fahnen auf dem CCH und dann waren alle wieder weg. Bisschen Sonderausgabe Abendblatt. Und da habe ich gesagt, es muss doch irgendwie nachhaltig sein, können wir das nicht hinkriegen. Jetzt sind wir also seit 3 Jahren da unten in der Hafen City und haben da so eine Art Labor und da sind jetzt Mobility-Betreiber, also Emmy, die Roller, Scooter haben da ihr Headquarter, Flotility sind Mieter Nummer 1, die machen eigene Rollerentwicklungen, die mit auf Dreirädern fahren.
Da kommen vielleicht zu Flotility ja nachher nochmal, weil das für mich so ein Musterbeispiel ist, dass hier der Technologieführer weltweit oder einer der Technologieführer sitzt und dann aber irgendwie so Cheap Producer in Amerika innerhalb von einem Jahr eine Milliardenbewertung
kriegen. Genau, genau. Ist vielleicht auch simpel. Also da haben wir erstmal eine Art Labor gegründet und haben dann auch Senatoren und Bürgermeister oder ähnliche Empfänge gehabt. Und das war also ganz toll. Dann da gab es noch einen kleinen Seitenausflug zum Thema Flüchtlinge, weil wir eine Medizinklinik aus Containern gebaut haben, zusammen mit Cisco, mit Mirko Bass damals und einem Team drumherum und Preise gewonnen und so weiter. Aber das heißt, es war eigentlich so eine Keimzelle für Ideen, weil ich glaube eben diese Community, wie kann man Sachen machen aus Treffen und hey Mensch, du kannst doch und du kannst auch, kennst du den? Ja, alles klar, plötzlich kann man was machen. Die wenigsten machen ja das dann. Ja. Weil es geht für mich dann auch darum, okay, dann lass uns doch mal versuchen. Und eben nicht mit Millionenbudget, sondern was schaffen wir in 2 Wochen, an 2 Wochenenden mit 2 Akkuschraubern sozusagen, um was zu zeigen. Und dann holst du die nächsten 2.000 und dann vielleicht 20.000, um das und das zu machen. Aber eigentlich geht es hier um die Idee, um diese Community das zu hinzukriegen. Ja. Und sowas hat mir in Hamburg gefehlt und da haben wir gesagt, komm, lass uns das mal machen.
Das ist auch das, was ich mit deinem M nochmal übersetzt habe, auch dieses Maker-Community, der Maker-Attitude. Du bist ja immer jemand gewesen, der dann auch gesagt hat, nee, wir machen das jetzt einfach. Ja. Wir stellen da jetzt einfach mal die Container hin. Und ob die jetzt voll werden, weiß ich noch nicht. Ja. Aber ich mache das erstmal. Ja. Glaubst du, dieses Maker-Gen, sind wir da wettbewerbsfähig oder sind wir noch die Ingenieure, die erst den Prototyp 5 Jahre lang bauen, bevor sie es erstmal sich raustrauen?
Ja und nein. Also ich glaube, wir haben ganz viele, also wir sind natürlich so in Grundlagen-Research, sind wir Weltmeister. Ne? Wir haben eigentlich, keine Ahnung, AI erfunden, hätte ich fast gesagt, oder jedenfalls sagt das wahrscheinlich das DFKI. Wir haben MP3 erfunden. Wir, ich sag mal Europa, haben WWW erfunden. Wir haben Graphene in Manchester. Das ist irgendwie so, Graphene kennst du vielleicht, das ist sozusagen der neue Silizium-Technik, die quasi leichter ist als eine Feder, schwärzer als schwarz, hält mehr als, härter als ein Diamant und der beste neueste Chip. Und du denkst, kommt eigentlich nur aus Stanford, MIT, Harvard. Nein, Manchester University, Europa. Genau wie CRISPR eigentlich auch eine Technologie ist, die erst irgendwie in Alicante,
Spanien. CRISPR, wir haben es einmal gehabt, aber CRISPR ist im Prinzip eine Technik, um DNA zu sequenzieren. Ne?
Genau, um in DNA zu schneiden, Veränderungen, DNA, also Genoptimierung sozusagen, rausschneiden, reinschneiden, wieder Sachen zusammenpacken und so weiter. Also das hat sozusagen in Alicante, in Wien, Holland und bis es dann nach Amerika und die Amerikaner jetzt haben alle Patente. Das Broad Institute an Harvard hat quasi alle Patente. Deswegen ist jetzt natürlich eine amerikanische Erfolgsstory. Und so weiter. Also wir sind in Research super. Wir sind, glaube ich, in Engineering toll, weil ich meine, wer kümmert sich schon um den Sound des Zuklappens des Autos sozusagen? Also bis zur Perfektion. Und uns fehlt.
Das Schalterdrehgeräusch ist.
Ja, am besten ist, finde ich, also ich muss dir sagen, als ich das erste Mal nach Weißenhaus gefahren bin, hatte ich wir hatten da, du hast uns ja geholfen, Audi als Partner, und dann bin ich mit dem TT hochgefahren, und als ich dann das erste Mal das Ding ausgemacht habe, und die haben dann, du hörst dieses Audiosignal im Auto, und ich meine, ich weiß nicht, welche andere Marke das, wenn überhaupt, macht, aber das ist so ein geiles Gefühl, ich sage, wow, ich bin hier in der Marke drin. Also diese Art von Perfektion haben wir, glaube ich, in Deutschland perfekt, in Europa auch an vielen Teilen. Und ich glaube, wir schaffen es nicht, dass eben Teile dieser Ingenieursleistung, dieses Machen und Mut und sagen, komm, okay, jetzt kriegst du ja auch mal 100.000, um was zu machen, und dann geht's weiter und wir begleiten dich. Und das sieht man, glaube ich, besonders in Hamburg ist so dieser Zwiespalt zwischen, wir sind eine der modernsten, offensten Städte und das Geld ist sozusagen das zugenagelste Tasche, gefühlt jedenfalls, die man so findet, weil die konservativen, sag mal, Blankenese, Räder, haben eben überhaupt keinen Sprung in die Schanze. Also, oder es ist natürlich besser geworden in den letzten 10, 20 Jahre, aber es ist immer noch, ich höre andere Startups eben klagen und sagen, Mann, die verstehen nicht, was ich mache. Und so, ja, aber du bist doch eigentlich, Thema Flotility vielleicht, als ein von den Beispielen, die haben eben, der Oliver kommt aus der Solarbranche, hat in Singapur gearbeitet und also immer schon sozusagen ein paar Sachen voraus und hat gesagt, ja, wie wär's, wenn wir so einen Roller machen, aber der drei Räder hat, weil dann kann eben auch jemand, der nicht so fit ist, sich draufstellen und muss nicht gleich rumwackeln, sondern steht schon mal.
Und du kannst das Ding quasi mit Kamera ferngelenkt mit Operator zu einer Ladestation oder zu einer Sammelstation bringen, ne?
Genau. Also das sind so die neuesten Tricks, die er so da drauf hat. Und aber bis das verstanden wurde und sagen, ja, wie soll ich dir Geld geben, weil es ist ja noch verboten.
Ja.
So,
genau, das genau
verkürzt, ja. Also ja, aber es ist so, in Europa ist schon erlaubt, in Belgien ist schon erlaubt. Also die EU sagt schon, ja, die Direktive ist da. In Lissabon fahren die schon rum. Guck mal in Amerika und so weiter.
Ja, da sind aber ja in Hamburg zwei oder drei Startups so innerhalb kürzester Zeit in eine zehnstellige Bewertung gekommen. Ne? Also ist Milliardenbewertung.
So crazy.
Unicorn.
Und
die haben ja nur, wenn man eben wirklich da mal genau hinguckt, ein Drecksprodukt.
Also holen sich das aus China
zwei
und
Wochen,
sagen,
nach
Kleber
zwei Wochen
drauf.
Sind die kaputt.
Ja.
Das wird auch erstmal noch nicht akzeptiert, weil die Dinger werden teilweise in den Müll geschmissen. Von Kritikern.
Ja.
Und Oliver hat mir mal erzählt, das ist aber auch völlig normal, weil so eine Sache auch wie Carsharing, das braucht man ein Jahr, bis es im Stadtbild ist und dann gibt es auch keinen Vandalismus mehr.
Ja.
Aber er hat die bessere Technik, alles besser, ne, bessere Ladeinfrastruktur, also weil er sagt, er tauscht die Dinger aus, die Akkus, weil dann steht das Ding 24 Stunden auf der Straße. Während die Amis, die müssen dann, da gehen dann Studenten rum, sammeln 10 bis 20 ein, so viel Steckdosen, wie sie zu Hause haben, und laden die über Nacht zu Hause aus.
Genau.
Völlig
ganz anderes Prinzip.
Aber ja, geil, weil die haben es machen erstmal.
Ja.
Und jetzt
Das ist
kann
auch
man immer auch das Produkt gut machen.
Ja, das ist eben Silicon Valley. Du machst was, ist 80% fertig, haust das raus, kriegst Marketing, dann VCs, die sagen, oh cool, das sind ja alles Wetten. Ich wette da drauf, das ist toll. Und wenn die Quote dann so, und diese Art von Venture Money, was wirklich Venture ist, Risikokapital, fehlt eigentlich.
Ja, also an alle VCs, die das vielleicht hören, oder Leute, VCs können ruhig mal Flotility googeln, Oliver anrufen. Ich glaube, der kann noch was brauchen. Und ich glaube auch noch, dass er sich auch noch etablieren wird, weil er wirklich ein toller Unternehmer ist toller.
Ja, also diese Langfristigkeit auch, dass du irgendwie über Jahre einfach diesen Frust und so, oh Mann, jetzt haben die das schon wieder nicht geglaubt und so weiter.
Ja.
Aber internationalen Vergleich sagen ihm auch alle, wow, das Ding ist besser als das, was wir haben. Wir müssen da mal vielleicht einen Weg finden.
Kannst du es noch ein bisschen schlechter machen für uns? Wir brauchen es nicht schlechter.
Genau. Ja, also Startups haben wirklich eine Funktion auch in einer Stadt oder so, einfach Sachen aufzubrechen. Und ich glaube, wir tun uns gut daran, einfach so eine größere Offenheit zu haben. Und wie gesagt, es hat sich viel entwickelt, aber jetzt gibt es ja eben nicht nur Mobile Mobility Meaning, sondern jetzt geht es irgendwie crazy. Also von DNA, Robotik, AI und so, alles, was da so kommt.
Du hast ja deine Grenzen immer gesprengt auf deinen Konferenzen. Ja. Hast du irgendwann auch die namhaften Vertreter der Singularity zu Gast gehabt. Und ich hatte das Gefühl, da hat sich bei dir nochmal der Schalter umgelegt, auf, ich möchte mich mit Zukunft insgesamt beschäftigen und nicht auf eine Technologie beschränken. Ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also natürlich bin ich angefangen mit sozusagen in der Mobile Community, aber mir ging es immer schon, was ist the next big thing? Und als Lebenslauf, ich habe sozusagen einer der ersten Mobile CD-ROMs gebrannt. Dann haben wir als Agentur...
Hieß Pixelpark eigentlich früher auch Agentur für CD-ROM-Marketing? Weil so hieß die Tochterfirma von Springende der Kubi Elephant 7, die ja irgendwann mit Pixelpark gemerged hat. die haben sich am Anfang wirklich in eine Agentur für CD-ROM-Marketing.
Ich glaube, Pixelburg war immer Pixelburg Multimedia.
Okay.
Also das war auch schon aber so ein Wort, was es jetzt nicht mehr gibt. Ne? Und so.
Also, einigen Politikern gibt's das noch.
Ja, ja, die haben das dann. Ja, das ist manchmal so. Also ich habe, aber das schon vor 3 Jahren. Vor 4 Jahren hat Merkel hier, glaube ich, eine Rede gehalten in der IT-Strategietage. Und da habe ich gesagt, die Rede ist doch von 98 oder so. Mhm. Also du hast das Gefühl, dass Politik eben wirklich manchmal 10, 20 Jahre zurück ist und sagt, ja, also ich glaube in Zukunft, das wird wichtiger, das geht auch nicht wieder weg, aber dann sagen die immer noch Hashtag Neuland, so eine Art. Mhm. Und an jeder Milchkanne brauchen wir auch nichts. Also die treten dann manchmal in Dinger da rein, weiß nicht. Also vielleicht für mich auch das, diese mit den Politikern. Ich glaube, wir müssen alle politischer werden. Das interessiert mich brennend. Ich meine, wenn du Kinder hast, dann willst du, dass das für die die besten Opportunities ist. Und wir geben da unsere Stimme quasi ab oder geben denen eigentlich unsere Power und sagen, ich will, dass du dafür sorgst, dass diese Stadt oder dieses Land oder dieser Kontinent die besten Voraussetzungen hat für, was weiß nicht, Sicherheit, klar, dass meine Kids hier aufwachsen können, dass hier Opportunity gibt und dass hier irgendwie ein besseres Leben, ja.
Und würde ich einmal gerne reingrätschen, ja. Sehe ich genauso. Es ist eben so leicht, zu Politiker zu bashen und da sitzen nur Lehrer, Verwaltungsangestellte und Juristen. Das ist böse, diesen drei Berufsgruppen gegenüber, weil diese drei Berufsgruppen Verantwortung übernehmen. Ich sehe es genau wie du. Wir müssen politischer werden.
Ja. Ja. Also wir müssen in diesen Dialog. Und ich glaube, das, was für mich eben wichtig ist, ich möchte, dass die informed decisions machen. Also wenn jemand sagt, oh sorry, das ist Neuland, ich weiß nicht, dann sage ich, okay, das kannst du noch ein Jahr machen, aber dann nein. Entweder hast du in dem Jahr Bücher gelesen, hast die tollsten Berater der Welt, oder aber du sagst, sorry, das ist nicht mehr mein Ding, dann muss ich weg, dann müssen wir junge Leute ran. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen radikalerer werden und sagen, okay, wie können wir, weil wenn du nicht täglich mit dem Smartphone umgehst, wie sollst du dann verstehen, was sozusagen mobile und was dann noch kommt, was ich auch nämlich nicht nur Technik als Treiber für gesellschaftliche Veränderungen ist einer der größten Treiber, aber auch sehr, wie man als Mensch sich verändert. Also dass du sagst, ja, ich fahre jetzt eben mit Car2Go, ich brauche kein Auto mehr oder ich fahre mit irgendwelchen Sharing-Modellen oder alles, was da so kommt, kannst du dir eigentlich nur vorstellen, wenn du sagst, ja, ich drück drauf und dann kommt doch das. Dann kann doch eigentlich ein Auto auch kommen. Dann kann ich doch eigentlich auch sagen, ja, dann kommt es auch als selbstfahrendes Auto, weil du eine andere Mentalität im Kopf hast. Wenn du es aber nur quasi, wenn dir die Leute das E-Mail ausdrucken, dann weißt du gar nicht, was das heißt, die Geschwindigkeit und so, sagst du, ja, das sind jetzt schnelle Briefe. Nein, das ist jetzt eben E-Mail. Und wenn du es nicht schaffst, von quasi Pferden auf Autos zu springen und ne, faster horses sozusagen. Also deswegen politisch ist auch ein Teil von dem, was wir als Auftrag jetzt nehmen, ist einfach so, okay, wie können wir gesellschaftliche Lenker, wir fangen mal an mit Corporates, aber letztendlich geht das ein bisschen in die Politik oder gesellschaftliche verantwortungsvolle Menschen sagen, ihr müsst wissen, was kommt und dann könnt ihr entscheiden und sagen, ja, ich glaube, AI ist eine Chance oder du sagst, AI ist ganz Teufelszeug, aber du kannst nicht sagen, ich weiß nicht, was das ist. So, also darum geht es sozusagen jetzt auch als bei Future.io.
Und bevor es gleich mit dem On the Way to New Work Podcast weitergeht, kommt hier die kurze Werbeunterbrechung. Und in dieser Pause ist unser Werbepartner die Firma LaVita, die ihr unter lavita.de erreicht. Was ist das? Ich hole mal aus. Ich bin nämlich gerade mit Michael unterwegs. Wir sind in den Staaten und wir könnten hier, wenn wir unterwegs sind und weil wir häufig unterwegs sind, unseren Speiseplan durchaus optimieren. Wir sind da nicht so besonders gut darauf zu achten, was isst man wo. Ihr kennt das vielleicht. Man macht es zu Hause super, unterwegs nicht so gut. Und das, was LaVita macht, ist, es ist ein hochwertiges, sehr komplexes Saftkonzentrat aus über 70 natürlichen Zutaten wie Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und hilft euch dabei, die Ernährung zu optimieren. Also sprich, wenn ihr so wie ich jetzt das Gefühl habt, ihr könnt den Speiseplan optimieren und das Gefühl habt, so ein paar zusätzliche Vitamine und Spurenelemente würden einem ganz gut tun, dann wäre das genau das Richtige. Das heißt, es kann euch dabei helfen, das Immunsystem im Winter zu stärken und euch eben dabei helfen, eure Ernährung zu verbessern. Vielleicht ein ganz kurzer Hintergrund zur Firma. LaVita ist ein Familienunternehmen. Ihr könnt auch auf der Website mal schauen. Wurde gegründet von der Eishockey-Legende Gerd Trunschka, der eben auch sehr darauf geachtet hat, weil er wusste, seine Ernährung nimmt starken Einfluss auf seine Gesundheit und auf die Leistungsfähigkeit. Das ist das, worum es bei LaVita geht. Also schaut euch das mal an, lavita.de, optimiert eben die tägliche Ernährung mit wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Ich finde eine großartige Sache, jetzt gerade im Winter, einfach mal raufschauen und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge On the Way to New Work.
Future.io hat sich ja vorgenommen, Europa zu stärken, ja. Und über verschiedene Formen von Weiterbildungs- und Konferenzangeboten wirklich dafür zu sorgen, dass Politiker, Männer und Frauen aus der Wirtschaft sich wirklich laufend, nicht einmal hier so eine, ich fahre mal eine Woche und mache mal eine Woche Singularity und komme wieder und dann muss ich wieder meinen Job machen, sodass sie wirklich, kein Credo ist ja wirklich, ihr müsst, wir mögen alle das Wort nicht, aber lebenslang lernen.
Ja, genau. Ja. Vielleicht müssen wir auch ein neues Wort dafür finden. Ja. Lernen hört sich immer an Bildung, das ist so in Schule und da bin ich auch mal fertig, sondern, was weiß ich, quenching the thirst of my curiosity oder irgendwie so ein irgendwas, weil sozusagen sagt, wow, das ist ja cool, du hast das wieder gelernt. Und du hast ja eben angesprochen, also wir hatten bei MLAV schon, bei der allerersten Konferenz hatte ich einen Speaker, Juri, der seitdem auch immer dabei war, der von der Singularity kam und war da der Europa Botschafter sozusagen. Und das war mir immer faszinierend. Wir sagen, wow, was ist das Nächste, was da kommt? Und wir haben bei Future.io jetzt gesagt, also das, was ich so als Feedback habe, ich war selber bei Singularity in so einem Executive-Programm 2012, relativ früh, und habe gesagt, wow, das ist total spannend. Und du sitzt dieses da eine Woche.
Ein Wochenprogramm.
Genau, und das ist also wirklich Druckbetankung. Und vor 2012 war es eben noch crazier, weil du sagst, oh, bestimmte Sachen, die hörst du gar nicht. Und für mich ist das immer so, du hast eben dieses, sag mal, exponentielle Technologien. Was heißt das eigentlich? Ich vergleiche das immer so in IT. Wenn wir sind ja Computer-Experten eigentlich, weil wir jedes Jahr Weihnachten vielleicht auch sagen, Mensch, schau mal, hole ich mir das neue iPhone oder nicht? Oder warte ich noch 2 Jahre? Aber spätestens alle 2 Jahre muss das irgendwie sein. Alle 18 Monate ist es eben wieder so irgendeine Verdoppelung. Also das ist so gefühlt, da kommt so ein ICE-Zug auf uns zu. Der ist so schnell und selbst weil wir, obwohl wir im Thema sind, kann es sein, dass wir nicht wissen, was das iPhone 13 sozusagen. Hoffentlich kommt da mal eine Überraschung. Ja, aber es könnte auf jeden Fall sein. So, und jetzt gehst du einen Schritt zurück und siehst, da kommen noch 3 oder 4 ICE-Züge auf dich zu. AI, Robotik, Nanotech, Biotech. Und du, boah. Also das heißt, es ist eigentlich gar nicht in deiner Industrie, aber wenn du deinen Horizont nicht ein bisschen erweiterst, nach links und rechts guckst, dann weißt du gar nicht, was da schon parallel passiert, was plötzlich wieder einer sagt, oh, wenn ich das und das zusammenbringe, wie ein Steve Jobs bei ersten iPod, diese Hardware mit diesem Ding und diese Geschäftsmodelle, dann bist du plötzlich wieder so, oh Gott, wo kommt das her, und überrascht. Nee, musst nicht überrascht sein, wenn du nicht jetzt schon ein bisschen guckst. Das ist total schwierig, weil man natürlich wenn ich jetzt in der Autoindustrie bin, bin ich natürlich erstmal die nächsten 3 Jahre beschäftigt. Muss ich erstmal von Diesel weg, dann muss ich Elektro, selbstfahren, oh, ich bin ja total busy.
Ladeinfrastruktur
und so weiter. Aber hat das vielleicht was mit DNA speichern oder CRISPR? Nein, erstmal, keine Zeit. Vielleicht ist aber irgendwas plötzlich da in dieser Kombination. Darum geht's sozusagen.
Was Sie verstanden haben alle, dass es was mit Daten zu tun hat.
Genau, Daten, Big Data und so weiter. Aber diese Art von Cross-Pollination, ne, gegenseitiges Befruchten, ist das eigentlich, was mich da fasziniert hat. Aber wenn du da sitzt nach einer Woche, dann denkst du irgendwie nach 2 Tagen so, super, aber sag mal, wir müssen mal hier über Ethik, Moral und solche Sachen reden und so. Und nach dem ersten Tag ist es so ein bisschen ein kleines Gefühl, nach dem zweiten Tag grummelst und am dritten Tag sitzt du eigentlich schon mit verschränkten Armen und sagst, sag mal, wir können doch nicht alles machen, was geht. Wir müssen auch entweder eine Richtung haben, ne? Wie wollen wir leben, oder Schranken sagen, nee, sorry, das geht nicht. Hier gibt es mal ein paar Gesetze in der AI, da treten wir jetzt nicht rüber. Und dann ist es gefühlt, ohne den nahe zu treten, ist es quasi, wir haben am Freitagnachmittag, 17 Uhr haben wir noch ein Dings, da haben wir einen Workshop über ESIC, aber zur gleichen Zeit fahren wir zu Google X oder zu Autodesk ins Maker Lab und der Bus leaves in 5 minutes. Also ist klar, die gehen alle dahin. Ist nicht so richtiges Thema gewesen. Und das, was mich auch noch als Feedback sozusagen eingeholt hat, war, dass die Fallhöhe, gerade für Corporates, wenn ich sage, hey, ich war eine Woche im Valley, ich meine, alle großen Lenker sind alle hingefahren, und ich komme mich wieder und dann bin ich in Darmstadt, Karlsruhe, Hamburg, wo auch immer, und erzähle denen von dem, was kommt. DNA, dann gucken die mich an, als wenn du vom Mond bist. Wenn du jetzt Lenker bist von 5000 Leuten, musst du dem überlegen, ja, verwirre ich die jetzt alle? Weil ich denke, ich erzähle was vom Mars, oder sage ich lieber, nee, okay, weitermachen, und ich gucke mal, ob ich mit 2 Leuten vielleicht oder ich wieder Vorlage. Eigentlich in 2 Jahren gucke ich mir das nochmal an, weil ich komme wieder, erzähle davon, dann sagen die, ja, guck mal, wir haben kein Gigabit, wir haben keine VCs, die dir 100 Millionen mal eben gehen. Also wir sind hier eben in Deutschland. Das ist was anderes.
Ja, also die europäische, deutsche Perspektive, deutsche und europäische Perspektive ist dir, liegt dir am Herzen. Unser Wertekosmos, den wir erstmal ja hart verteidigen müssen, ja, vielleicht auch nochmal neu definieren müssen, aber das habe ich verstanden.
Dieses Fischen, also das europäische, unsere DNA, unsere Werte müssen wir da platzieren, das ist Nummer eins, dass wir nicht nur Silicon Valley hörig sind, was sich durch Trump und so weiter ja eigentlich auch langsam erledigt, dass man einfach ein bisschen anders hinguckt. Und das andere ist, dass wir natürlich auch Richtung China gucken müssen, sagen, wow, die kommen wie ein Tsunami, das ist noch nicht so richtig, aber die kommen nichts, die kommen. Und wir sind in der Mitte und müssen entweder sagen, gut, werden wir jetzt nur noch, haben wir neue Freunde oder sagen wir sind eigentlich auch eine dritte Kraft als Europa. So, und dann müssen wir eben bei Corporates sagen, das ist zum Beispiel faszinierend, Telefonica in Barcelona hat eine Unit, die heißt Telefonica Alpha, und das ist sozusagen das erste Moonshot Lab in Europa. Es gibt Google X, kennen wir alle, selbstfahrende Autos da erfunden oder rein vorgebracht, ganz lange. Und so Telefonica hat ähnlich, ja, die waren mit einer Delegation im Valley, und es gibt deutsche, Kommunikationsunternehmen, die waren auch zur gleichen Zeit im Valley. Die Deutschen haben gesagt, wieder Vorlage brauchen wir nicht. Telefonica hat gesagt, da ist irgendwas dran an diesem, was noch kommt, Exponential. Wir können jetzt aber auch nicht alle 10.000, 20.000 Leute da crazy machen. Wir binden jetzt einen Unit, Alpha, die sind unser Moonshot Lab, und die sollen, kriegen erstmal für 3 Jahre Budget, und die sollen sich eine Geschichte ausdenken. Und das finde ich so spannend. Was ist ein Moonshot? Ja? Und die sagen, erfindet ein Geschäft, was in 10 Jahren potenziell 1 Milliarde Umsatz machen kann und mindestens oder um die 100 Millionen Leute betrifft. Es muss nachhaltig sein, also Teil der SDGs, also UN Sustainable Development Goals. Also ist das nachhaltig? Bringt das die Menschheit voran sozusagen? Und es nimmt irgendeine Breakthrough Technology. Das ist quasi Nummer 5. Das ist
im Prinzip ja die Definition eigentlich, die auch die Google-Gründer, ne?
Genau.
Für 10X.
Ganz ähnlich, ja, für Google X. Und sagen, hey, was ist irgendwie fett, was ist eine Technik, die wir vielleicht noch nicht ganz beherrschen haben, wie könnte die in 10 Jahren auftreten, dass wir daraus ein Geschäft machen, was nichts mit dem Kerngeschäft zu tun hat, sondern draußen vor ist. Und das finde ich so faszinierend, dass man es eben Europa machen kann, in Spanien mit einem mehr oder weniger innovativen Firma, die eben aber auch viel Legacy hat und so weiter. Das heißt, einfach ein Lab gründen, was nicht jetzt eben eine Extension von R&D ist, die berichten nur an CEO, nicht an R&D oder Innovation und so weiter, das ist einfach so der dritte Horizont, ja. Also nicht das, was dich jetzt als Produkt, als Firma die nächsten 2 Jahre weiterbringt oder als Industrie die nächsten 3 bis 5 Jahre, sondern außerhalb der jetzigen Industrie, was kommt da? Mhm. Und diese Art von Weitsicht ist eigentlich das Programm für uns bei Future.io. Wir wollen Moonshots for Europe nach vorne bringen und Leute, die sich so...
Das ist dein Why quasi, ne?
Genau.
Also, ja. Ich möchte Moonshots...
Moonshots for Europe. Ja. Mhm. So, also warum Europa, habe ich schon erzählt, dritte Kraft und so weiter. Wir haben hier so viele tolle Werte, die eigentlich auch die anderen Welt, es ist ein Gift, ja, für die anderen. Auf der anderen Seite müssen wir uns ein bisschen eben mehr hinstellen, auch auf die Schulter klopfen und trommeln und sagen, nee, das Glas ist eben nicht halb leer, sondern es ist mindestens halb voll. Und wir haben auch was dazu zu geben. Und Moonshots ist eben, ne, Kennedy, dieses Jahr, 50 Jahre Mond.
50 Jahre Mond.
40 Jahre EU und so weiter.
22. Juli war es, glaube ich.
20. Juli, weil ich habe meine Mutter gefragt, was sie an ihrem 30. Geburtstag gemacht hat. Sagt sie, weiß ich nicht, da war natürlich Geburtstag. Ich sage, da sind wir zum Mond geflogen. Ich war erst 3, aber
Wahnsinn.
Genau. Es gibt natürlich, was mich am meisten fasziniert, um wieder auch einen Schlüssel auf Mobility, Startup in diesem Bereich. Wir haben ja PT Scientist, wie du weißt, ist ja nun ein Startup, was sich echt um Mond kümmert.
Ja.
Und diese Story, die du wahrscheinlich schon 3-mal erzählt hast, finde ich so faszinierend. Ja. Und Robert und seine Crew sind eben auch Teil unserer Faculty, dass Leute, die einfach sagen, ich mach das jetzt mal, ich finde das faszinierend und ich weiß auch noch nicht wie, aber ich weiß, da ist der Mond, da will ich hin und ich habe ein paar Ideen, die das irgendwie, wo ich es schaffen könnte.
Ja. Wir haben Robert ja auch jetzt seit 5 Jahren, wir werden ihn auf jeden Fall auch noch hier zu Gast haben. Aber
ja,
der soll erstmal mal sich auf seine Mission konzentrieren.
Ja, und aber das zu hören von seinem Team, einfach so, dass sie sich das zutrauen, dass sie sagen, wir wissen auch nicht genau wie, das ist ein Teil, das irgendwie Corporate-Menschen hören müssen. Und ich sage, wir müssen dafür, wie gesagt, informed decisions. Hör dir das an, hör die Story von Telefonica an, hör dir Stories von, wir haben SAP Futurist von Daimler und so, also Leute, die sich ständig auch in ihrer Firma mit Zukunft beschäftigen. Die sagen natürlich nicht, was sie in ihrem Labor machen, die sagen aber, wie sie denken. Welche Signale hören sie, sehen sie, nehmen sie in und sagen, brauche ich jetzt nicht, aber das ist jetzt wichtig, das brauche ich in 5 Jahren und legen sich sozusagen ihre Timeline zurecht. Und dem gerade ja, da sind dabei, ein Buch zu launchen, Moonshots for Europe.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja.
Und dafür haben wir mit der Faculty zusammen 27 Autoren quasi die verschiedenen Sichtweisen an diese Art von Denke. Wie kann ich groß denken, Moonshots machen und wie kriege ich das innerhalb der Firma hin oder einem Team oder so weiter, das versuchen zusammenzubringen.
Und da vielleicht gehen wir auf das Buch nochmal ein und du sagst mal so, greifst mal so ein paar, ja, ich weiß nicht, musst du selber entscheiden, ob es Eigenschaften sind oder Themen, die wichtig sind, wenn man so denken möchte. Also vielleicht greifst du mal anhand von ein paar Beispielautoren auf, worum es da geht.
Gut, also Telefonica ist natürlich klar, die erklären so ein bisschen, was, da ist zum Beispiel ein Bild drin von einem einer Diskothek. Was heißt Diskothek? Ja, die haben irgendwie, also Worldbuilding ist eine Methode aus Hollywood, wie du sagst, ich mache jetzt einen Science-Fiction-Film, wie kann ich den eigentlich, die Szenen so zusammenstellen, dass der Actor in der Szene und das irgendwie alles zusammenpasst. So, die und Telefonica.
Wie heißt das?
Worldbuilding.
Worldbuilding.
Ja? Mhm. Und Telefonica nimmt das und sagt, okay, wir machen jetzt eine Welt und die stellen sich einfach vor, okay, wie wäre es, wenn wir egal welche Zeit, in 100 Jahren von jetzt, wir leben alle in einer Disco. Was heißt das denn? Naja, also die Umgebung ist irgendwie, du musst nicht arbeiten, du bist aber auch in der Disco, du kommst da, wirst da reingeboren, bist viel länger drin und so, also wie funktioniert Altern, wie funktioniert Zusammenarbeit, weil du eben mehr in einem Entertainment bist, vielleicht also VR hoch 10. Andresen sagt gerade 1000-mal mehr VR als AR. Egal, also die stellen sich sozusagen so eine Welt vor, dann kommt ein Poster raus und wenn du dazu nicht die Story weißt, weißt du gar nicht, was ist ein hübsches Poster, was soll das eigentlich? Und diese Art von Storytelling, Narrative, und das ist, kommt vielleicht auch wieder zu Marketing, CMO, welche Art von Stories erzählst du, wo sie sagen, wow, das ist ja cool, da will ich mit dabei sein, da habe ich auch eine Idee dazu.
Aber vor allem, jetzt verstehe ich es, ne? Weil so eine Analogie wie Disco hilft dir dann eben mal.
Genau, du kommst einfach mal vom anderen Ding, kannst auch so tun, als ob, naja, wir sind ja in der Disco, ist eigentlich Quatsch, was soll das eigentlich, aber dann kann ich ja mal Quatsch machen.
Ja.
Und plötzlich ist da irgendein Nugget dabei, wo du sagst, oh, daraus suchen wir was. Letztendlich sollen die ja eine Sache suchen, die eben in 10 Jahren was rauskommt, wo keiner was war. Also musst du auch irgendwie ganz anders deinen Kopf so. Das beschreiben die, das Modell. Martin Wiesowski, der Futurist von SAP, großartig. Der schreibt einfach wirklich so, das ist so Horizon 3, wie kommst du da hin? Zack, 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 so eine Checkliste. Juri van Geest ist mit dabei, der Singularity gemacht hat und Max Giordano, mein Freund, der sozusagen mit Initiative auch gemacht hat bei Future.io, der schreibt einfach wirklich diese Exponential nochmal wirklich auf, was gerade jetzt aktuell ist und 1000 Quellen da drin und so weiter. Und dann sind aber auch ein paar Autoren, die eben über Purpose, also was heißt das denn eigentlich, wenn wir nur Technik, das ist eben nicht das, worum es geht. Julia
Winterfeld,
von Winterfeld, Diana Glazewicz, die schreiben eben über Purpose, oder Monica Smith hat ein Buch geschrieben über Business Purpose Design, wie design ich denn in meinem Business so, und die gibt da einen Auszug.
Wir eigentlich unser Buch gar nicht mehr schreiben.
Ja, also man muss schreiben, man muss machen.
Ja.
Nein, ich glaube, da gibt es ja ganz viele Aspekte weit. Und eben gerade dieses Lernen von anderen, was letztendlich du ja auch hier machst, ist, finde ich, das Spannendste. Ja, was mir wichtig ist, und wir hatten in Venedig, hatten wir jetzt gerade so ein quasi CXO-Executive-Programm und da haben wir jemanden aus China eingeflogen, der uns eben was von China erzählt hat. Ja, und du denkst, diese ganzen Namen kenne ich alle nicht, was ist da eigentlich los? Und er sagt, auf Taiwan gibt es einen Chip-Hersteller, der macht 80% der wichtigsten Komponenten für andere Chips. Und wenn China da mal nur quasi für 2 Wochen eine kleine Blockade drumherum machen würde, würde alles lahmgelegt werden. Also es gibt so Firmen, von denen man nichts gehört, die haben so eine Bedeutung. Und ich glaube, also wir sind ganz fasziniert von China. Amerika haben wir viel gelernt. Ich war der größte Fan, wie gesagt, da 7 Jahre gelebt. Aber ich glaube, China und dieses Asien, da ist auch ein Benjamin Butler, ist ein Futurist aus, eigentlich ein Engländer, lebt in Korea. Und also es gibt eine Bandbreite und wir sind ganz stolz drauf.
Ja. Wo können unsere Hörerinnen und Hörer dein Buch kaufen? Du hast ja nicht den ganz klassischen Weg gewählt, noch nicht, ne?
Genau, wir gehen erstmal machen, also sprich, wir drucken das im Eigenverlag mit unseren Partnern und also auch bei www.futur.io, Future ohne E. Bei Future.io kann man es runterladen und wir werden es auch bei Amazon zur Verfügung stellen. Ende Januar.
IO ist die Top-Level-Domain, die ihr verwendet.
Genau.
Ja, super. Das ist schon mal eine coole Sache. Wir haben, es gibt jetzt bestimmt einige Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, wo ist jetzt New Work? Naja, also ich finde, alles, was du machst, ist New Work. Aber vielleicht redest du noch ganz kurz zum Schluss mal ein bisschen, wie sich für dich eigentlich Arbeit verändert hat, was du an deinem Arbeitsstil geändert hast, also und was du eigentlich so für Veränderungsthemen siehst, die auf uns alle zukommen werden, aus deinen ganzen Themen, die du gerade so drehst. Das ist, glaube ich, ein schönes Schlussplädoyer.
Also für New Work, also ich glaube, gefühlt habe ich natürlich immer meinen Arbeitsplatz immer neu erfunden. Ich habe nicht nur die Jobs neu erfunden oder die Firmen mitgegründet, weil ich mehr Unternehmer bin. So bei den großen, was ich am Anfang Pixelpark war, ich Angestellter. Aber selbst da ging es ja, also eigentlich waren wir immer schon 5 bis gefühlt manchmal 10 Jahre voraus, was jetzt Leute sagen, oh, ich glaube, jetzt habe ich ein Diensthandy und solche Sachen und so. Was für mich einfach dieses Mobilität, ja, dass also Ideen, dass du nicht einen festen Arbeitsplatz hast und da eincheckst und so, also das konnte ich persönlich auch nie. Deswegen haben wir das irgendwie eigentlich immer als Agentur oder vielleicht kreativer bist du auch andere Sachen gewöhnt. Du weißt, dass du eine Idee meinetwegen sonnabends nachmittags beim Duschen kriegst und nicht unbedingt morgens um 9 bei einer Firma am Schreibtisch. Und ich glaube, für mich war es immer so, wie kann ich mich in Kunden reinversetzen, wie kann ich mich in meine Zielgruppe reinversetzen und wie kann ich Teile eben auch vorleben. Also ich habe eben gemerkt, es gibt verschiedene Arten von Work, ne? Also gerade zum Beispiel vielleicht auf das Thema Startup. Wenn du selber Gründer bist, dann bist du am besten die ersten 2 bis 3 Jahre. Dann vielleicht schaffst du es noch ein bisschen länger, 5 bis 7. Und dann brauchst du aber Manager, die sagen, ich mache jetzt das und genau nur das. Ich gehe auf diesem Pfad, weil die VCs wollen das. Und dann da brauchst du nicht mehr links und rechts gehen. Und ich bin immer mehr breiter. Und das war für mich eigentlich auch so ein Learning, dass du kannst nicht jeder CEO, der vielleicht das 15 Jahre macht, ist nicht unbedingt an jeder Stelle immer der richtige Mann oder Frau. Also diese Art von, es gibt einfach unterschiedliche Leute, die an unterschiedlichen Positionen ihre Arbeit leisten können und die einen brauchen mehr Freiraum, die einen brauchen das nicht. Und ja, ich glaube, diese Art von Arbeit, das, was mich am meisten beschäftigt, vielleicht ist das sozusagen der letzte Satz, ist, wie, wenn wir Arbeit neu definieren müssen mit dem, was an Technik auf uns zukommt, dann glaube ich, müssen wir eher eben an Purpose rangehen und sagen, okay, was will ich eigentlich im Leben erreichen? Arbeit ist ja ein Sinn und Zweck dazu, aber es gibt eben viele, die definieren sich nur über Arbeit. So, und wenn ich jetzt, wenn es aber so ist, also das ist ein schwieriges Thema, weil die ganze Gesellschaft ist ja so, wenn ein Nachbar, sag mal, jeden Nachmittag um 2 steht er schon sein BMW zu Hause oder so, was ist denn da los? Läuft es nicht mehr so gut? Vielleicht hat der aber genau das Richtige gemacht. Der arbeitet eben nur noch bis 2, ist schon zu Hause, hat dann entweder seinen Golfrasen am Mähen oder ich weiß nicht was, hat ein Hobby. Aber ich glaube, diese Art von, wie werden Werte, wie fühle ich mich was wert? Und vielleicht gehen wir vielleicht ganz wieder zurück, ist so meine romantische Vorstellung jemals von so einem griechischer Senat. Also die Wertigkeit ist eigentlich eher von dem, was du weißt, was du als Lehrer abgibst, wie du dich austauscht, wie du sagst, wow, ich habe was Neues gesehen, willst du das auch und so, und dass andere Leute daraus lernen, für ihren Weg was mitzunehmen. Und von denen, und dieser Austausch, das ist das, was mich treibt und vielleicht, das ist für mich auf jeden Fall ein Wert. Wir wissen, je älter wir werden, ist unser Netzwerk, unsere Freunde, das ist das, was uns irgendwie wieder zusammenhält. Und das, was ich weiß und wen ich kenne, nicht unbedingt genau mehr die Spezialität, ich muss nicht mehr der Spezi sein, dem, sondern dieses Generalisten, was früher Renaissance war. Also ich glaube, wir erleben hoffentlich eine zweite Renaissance an Arbeit, sag ich mal, Ausbildung und auch an Wertschätzung, die aber auch viel mit Liberal Arts. Also mein Lieblingszitat von Steve Jobs ist ja, Technology is not alone. We need Liberal Arts and the humanities together with the technologies which make our hearts sing. Also nur in dieser Zusammenstellung. Und das glaube ich, wir müssen nicht allen mehr Programmieren beibringen. Im Gegenteil, wir müssen die Fragen stellen. Wir müssen Liberal Arts. Wir müssen Leute sagen, du musst mit kreativen Herausforderungen, was unsere Wirtschaft, unsere Technik uns stellen wird und immer schneller. Wir müssen sehen, dass wir einen Überblick kriegen über das, was wir wollen als Menschen, als persönlicher Mensch, als Society. Und das ist viel wichtiger, daran zu arbeiten, im Kontext natürlich, nicht nur pur. Und das ist das, was uns treibt oder mich treibt.
Das wäre jetzt eigentlich das perfekte Schlusswort und auch die perfekte Überleitung zu Frithjof Bergmann, der das ja in den 80er Jahren fast genauso auch ja, festgestellt habe, ne? Diese Sinnsuche, das, was den Menschen wirklich, wirklich Freude macht, zu finden. Aber wenn ich jemanden wie dich, der so viel liest, so viel rumkommt, so viel hört, nicht fragen würde, was sind so deine 3 bis 5 Buchtipps, die du für unsere Hörerinnen und Hörer hast, dann würde ich, glaube ich, einen Fehler machen. Also von daher würde ich mich noch freuen, wenn du uns noch ein paar Buchtipps gibst.
Ein ganz tolles heißt, vielleicht überraschend, The Last Lecture. Mhm. Und zwar, also Uni-Professor, der erzählt quasi über sein Leben und ist eigentlich theoretisch seine letzte Lektion, wenn er ins Alter geht, aber ist krebskrank, stirbt, ganz bewusst, macht dann noch ein paar Liegeübungen oder Liegestütze. Das war das, was Steve Jobs zum Beispiel auch gesagt hat, als er ihm bewusst wurde, seine Mortality. Ich habe nicht viel Zeit. Mhm. Wir müssen das nicht nur morgen, sondern machen.
Ja, Last Lecture ist, das ist ja auch, glaube ich, ein stehender Begriff für einen Professor, der eine Abschiedsvorlesung macht, aber bei ihm war es eben Abschieds vom Leben, auch für die Kinder, gibt es, glaube ich, auch als Video.
Es gibt dann ein YouTube,
Es gibt die und es gibt es als Buch und großartig. Hat noch keiner gesagt, ich habe es vor vielen Jahren gelesen und danke.
Ja. Okay, dann versuche ich mal vielleicht noch ein oder zwei Sachen, die mich, also Kevin Kelly finde ich super und da gibt es ein Buch, die Inevitable. Also es ist einfach, es kommt eh auf uns zu und er versucht eigentlich so in Technik, er ist ja nun der Founding Editor für Wired und schreibt immer die tollsten Artikel und eher so, was sind so die Grundgesetze da, die uns mit Technik und Fortschritt beschäftigen und dann Joey Ito, Whiplash. Auch ähnlich, also auch, und zwar ein bisschen mehr East Coast, finde ich spannend, weil es nicht nur alles West Coast Singularity, sondern East Coast, ne, wir wollen Plurality und auch versucht ein paar sozusagen Gesetze da reinzumachen.
Allerletzte Frage, was gibst du deinen Töchtern auf den Weg mit?
Ich bin total stolz natürlich, weil sie jetzt schon ihren Weg eingeschlagen sind, viel gefunden haben. Das Wichtigste, was ich denen, glaube ich, gesagt habe, sagt, du musst deine Passion finden, folge dir sozusagen ursprünglich und du musst nicht weder studieren noch irgendwas, obwohl beide studieren, sondern du musst wissen, was dich interessiert und Curiosity, ja, also die sind in Amerika mit aufgewachsen und hier und ich glaube, weiter lernen, auf den Weg geben und follow your passion, not follow anybody else.
Super. Vielen lieben Dank, Harald. Das war eine großartige Stunde mit dir und ich freue mich, dass wir es endlich hingekriegt haben.
Danke dir.